Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Florian Müller, 39 Jahre alt, Geschäftsführer der Solid 4 GmbH.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Florian, das, was wir am Montag gesehen haben in dieser Woche, ja, es war kein Crash, aber viele haben geschrien, oh, es ist ein Crash. Aber es war eine ordentliche Korrektur, also ein Schlagloch. Bis auf Japan. Das besprechen wir gleich noch. Der DAX am Montag minus 2% und die US-Börsen im Schnitt minus 3%. Was war denn da mit Gold an diesem Montag? Was hat Gold gemacht?
Gold hat sich wieder relativ als stabiler Anker bewährt. Es war ja so, es war Ende letzter Woche die sogenannten Arbeitsmarktdaten, die sehr, sehr enttäuschend waren aus Amerika. Das wiederum hat dann am Montag noch dazu geführt, dass die Börsen, gerade in Japan, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, extrem eingebrochen sind. Was war noch der Beschleuniger? Am Wochenende hat Warren Buffett gesagt, okay, er verkauft noch die Hälfte seiner Apple-Positionen. Am Sonntag kamen dann auch noch schlechte Nachrichten von Nvidia und sozusagen haben wir, ja, es haben alle von Crash tituliert. In meinen Augen war das mal eine gesunde Korrektur. Natürlich in Japan war es historisch gesehen der Einbruch des Nikkei, aber hier in Europa und auch in Amerika am Nasdaq mal eine gesunde Korrektur nach unten, die in meinen Augen ja auch nur von kurzfristiger Dauer war. Das hat sich ja jetzt schon wieder alles erholt. Und Goldpreis ist jetzt immer noch stabil bei $2,400 die Unze. Das heißt, wir stehen hier immer noch über 10% im Plus seit Jahresanfang.
Die Argumente jetzt, warum der DAX und die anderen Börsen gefallen sind, okay, kann man gut nachvollziehen. Aber wieso ist Bitcoin um 10.000 US-Dollar gefallen? Gibt es da eine Korrelation?
Ja, Bitcoin ist auch relativ stark, ich glaube zeitlich gesehen dann auch teilweise um 20% nach unten intraday chartmäßig und es war wirklich so, es war eine gewisse Panik am Markt, nachdem am montags morgens die asiatischen Börsen so extrem nach unten korrigiert hatten, vor allem Japan, Korea war sogar ausgesetzt. Korea ist ja auch ein Hauptland, wo letztendlich der Altcoin XRP gehandelt wird und ich glaube, daraufhin ist so eine gewisse Panik gerade am Kryptomarkt entstanden, dass die Börsen ausgesetzt sind, vor allem in Korea, dass jetzt der Bitcoin dann im Sog des asiatischen Börsenzentrums dann auch mit nach unten gezogen wurde intraday. Aber es hat sich letztendlich alles dann kurzzeitig wieder beruhigt. Es war letztendlich viel Emotion am Markt. Der Volatilitätsindex hatte kurze Zeit auch mal die Höchstkurse von Corona, von der Pandemie, beziehungsweise auch von 2008, 2009 am Finanzcrash-Jahr gezeigt. Und es war kurzzeitig da wirklich Panik am Markt, das sich aber schnell wieder beruhigt hatte.
Ja, bleiben wir bei dem Thema Panik. In Japan sah die Sache anders aus. Der Nikkei mit minus 12%, einer der stärksten Einbrüche seit über 30 Jahren. Was hat das Ganze mit Carry Trades zu tun?
Das wird ja immer mehr und minder in den Raum geworfen. Ich werde es kurz mal erklären, Peter. Und zwar ist es so, dass jahrelang die Zinsen in Japan sehr niedrig waren. Das heißt sehr niedrig bei 0%. In einer Ad-hoc-Situation haben die Notenbank dann den Zinssatz erhöht. Und es war jahrelang so, dass sich ausländische Investoren, vor allem institutionelle, japanische Yen zu 0% geliehen haben und dieses Geld dann praktisch in lukrative Staatsanleihen, Aktienmarkt etc. in den USA investiert haben, um sogenannte Arbitragegeschäfte vorzunehmen. Jetzt waren die natürlich auch überrascht von den einhergehenden Zinssteigerungen seitens in Japan und wurden da auf dem falschen Fuß erwischt und mussten sich jetzt ad hoc eindecken. Und der Markt war da überschwemmt worden von, man nimmt an, zwischen 2 und 20 Billionen Dollar, die da praktisch wieder umtransferiert, umkonvertiert worden sind. Das war jetzt sozusagen dieses historische Ereignis, was du angesprochen hattest, der tiefste Einbruch seit 37 Jahren, um genau zu sein, des Nikkeis. Ja, sozusagen da auch eine ad hoc Situation, eine außergewöhnliche, das jetzt, sage ich mal, da nach oben geschwappt worden ist.
Also kann man sagen, der größte Carry Trade aller Zeiten ist quasi geplatzt.
Genau, genau. Die wurden alle auf dem falschen Fuß erwischt. Das hat jahrelang funktioniert. Jahrelang ist der Zins bei 0% gewesen und überraschenderweise dann nach oben geschossen und sozusagen wurden die da auf dem falschen Fuß erwischt, die institutionellen Investoren, und mussten sich dann wieder eindecken.
Solid Gold ist ja ein physischer Goldhändler auch. Wie ist denn die Goldnachfrage derzeit? Verkaufen die Kunden mehr oder kaufen die Kunden momentan mehr Gold?
Ja, danke der Nachfrage. Wir haben hier wieder ein spannendes Thema, was wir ja oft aufgreifen. Wir haben im Moment immer noch die Situation, dass in unseren beiden Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden wir mehr als doppelt so viel Ankäufe haben, also Personen, Privatinvestoren, die Gold verkaufen an uns, als dass wir Gold verkaufen an unsere Kunden. Es ist immer noch so, Peter, das spiegelt letztendlich auch die Wirtschaft ein bisschen wider, ne? Wir haben eine sinkende Industrieproduktion, wir haben weiterhin eine sehr, sehr stagnierende Wirtschaft in Deutschland im Vergleich zu Europa, wo das Wirtschaftswachstum leicht positiv ist, haben wir ja eine leichte Rezession gesehen in Q2 2024 und die Leute liquidieren einfach Gold, um daraus Cash zu machen, um Rechnungen zu begleichen etc.
Also man sieht da starker Druck von der wirtschaftlichen Seite her für die Goldbesitzer. Wissen die eigentlich, dass Gold teilweise steuerfrei ist? Ich habe eine Umfrage zufällig gesehen, über 80% der befragten Deutschen wissen gar nicht, dass der Handel mit Gold steuerfrei ist. Ab wann ist er denn steuerfrei?
Ja, das hat mich auch überrascht, dass so viele das nicht wissen. Also es ist ja so, wenn man physisch Gold kauft und eine Haltedauer von über einem Jahr hat, sprich zwischen An- und Verkauf 365 Tage vergehen, ist der Veräußerungsgewinn gänzlich steuerfrei. Es gibt ja da auch gewisse Freigrenzen, auch innerhalb dieses einen Jahres. Ich meine, es sind 1.000 Euro, wo auch da noch steuerfrei sind. Aber letztendlich ist es so, dass unsere Kunden, die jetzt beispielsweise in unseren Verwahrkonzepten in der Schweiz in Zollfreilager investiert sind oder aber auch seit Jahren letztendlich Gold akkumulieren und dadurch horrende Buchgewinne teilweise haben, also da auch der Seitenhieb an uns. Wir haben ja letztendlich auch nur zufriedene Kunden, weil Gold letztendlich in den letzten 3, 5, 10 Jahren extrem gut performt hat, plus natürlich diese Sonderstellung nach einem Jahr Haltedauer, diese Steuerfreiheit macht natürlich Gold weiterhin zu einem sehr, sehr attraktiven Investment.
Wie weiß ich denn nach, dass das das Gold ist, das ich vielleicht 2018 gekauft habe, und dass ich das jetzt wieder verkaufe?
Am besten sind immer Nachweise. Du bekommst ja auch beim physischen Kauf immer auch eine Rechnung hinzu, wo letztendlich auch der Artikel ausgewiesen wird, auch mit Datum versehen. Und da hast du auch immer den Nachweis. Und bei unseren, sage ich mal, externen Verwahrlösungen im außereuropäischen Ausland letztendlich auch immer diese Datenerfassung. Und dann geht es letztendlich nach der FIFO-Methode, First In, First Out. Und wenn dann die Haltedauer über 365 Tage ist, ist das alles auch dokumentierbar und letztendlich auch bei einer Prüfung, Steuerprüfung etc., in der Einkommensteuer oder auch gewerblich schön sauber aufgelistet.
Neben dem, dass Gold steuerfrei ist, gibt es ja auch noch das anonyme Tafelgeschäft. Was ist das denn?
Genau, das anonyme Tafelgeschäft rührt daher, also noch ein alterlicher Begriff, ne? Die Tafel damals, der Tisch. Sozusagen, daher rührt eigentlich das ganze Edelmetallgeschäft, dass man praktisch mit Bargeld zu einem seriösen Edelmetallhändler geht und dort praktisch dieses Bargeld abgibt und dafür über den Tisch dann entsprechend die Münze oder den Barren in der entsprechenden Form von Gold, Silber, Platin oder Palladium dann erhält. Ja,
Und
da.
ab wann ist es dann quasi anonym?
Das anonyme Tafelgeschäft wurde auch die letzten Jahre durch den Gesetzgeber regelmäßig nach unten gesetzt. Wir hatten früher noch eine Grenze von 15.000 Euro praktisch unter diesem Betrag. Musste letztendlich der Kunde keine Dokumentation hinsichtlich Personalausweis etc. vorlegen, sondern kam einfach mit dem Bargeld ganz anonym, hat auch eine anonyme Rechnung bekommen, muss nicht unbedingt auf seinen Namen lauten und im Gegenzug halt letztendlich die Barren. Das wurde im Laufe der Jahre deutlich reduziert von 15.000 auf 10.000. Mittlerweile sind wir da bei der Grenze bei 2.000 Euro, also alles, was unter dieser 2.000-Euro-Grenze rührt, kann gänzlich praktisch durch Bargeld anonym erworben werden. Alles, was da drüber liegt vom Preislichen her, muss letztendlich der Kunde bzw. der Interessent dann auch entsprechend seinen Personalausweis an uns letztendlich ja abgeben. Wir machen eine Kopie und müssen das dann letztendlich bei uns verwahren.
Okay, dokumentieren, klar. Okay, das heißt, ich kann alles, was unter 2000 Euro ist, momentan kaufen. Also 1.999,99 Cent wahrscheinlich.
Genau, bis zu dem Betrag kannst du letztendlich anonym. Anonym bedeutet, dass letztendlich keiner davon
Also ich muss meinen Namen nicht sagen und meinen Ausweis nicht hergeben.
Genau.
Aber ist doch eigentlich eine merkwürdige Regelung, weil ich könnte ja, sagen wir mal, in Mannheim anonym kaufen, dann fährt er mal nach München, dann der nächste fährt nach Hamburg und kauft wieder anonym.
Könntest du machen, du könntest sämtliche seriöse Edelmetallhändler abklappern, beispielsweise in München oder so, da gibt es ja einige oder in der Großstadt, dass der eine von dem anderen nicht weiß, ja. Die Frage ist nur, ob sich der Aufwand letztendlich lohnt und was das nach sich zieht, ja.
Ja, ganz schöne Reisekosten. Okay, jetzt steigt ja der Goldpreis enorm oder er fällt, aber für wie viel Gold kriege ich denn jetzt für 2000 Euro?
Das ist ein guter Hinweis. Wir konnten ja bis Ende letzten Jahres noch die Unze, das ist ja so die bekannteste Maßeinheit in Gramm, die unsere Anleger kaufen, anonym erwerben. Das heißt beispielsweise, das beliebteste Produkt ist der Krügerrand oder die Maple Leaf Unze in Gold, das sind 31,158 Gramm. Diese Grenze ist ja jetzt schon überschritten worden aufgrund des gestiegenen Goldpreises. Knapp unter 2000 Euro ist jetzt ein neues Produkt und das ist der 25 Gramm Goldbarren. Den gab es bisher noch nie. Es gibt ja immer noch die 1, 2, 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm und dann die Unze, das Zwischenmaß. Die 25 Gramm gab es bis dato noch nicht.
Ah, okay, weil eben es ist unter 2000 Euro.
Weil diese 25 Gramm, dieser 25 Gramm Barren noch unter diesen 2000 Euro liegt.
Ja.
Was auch irgendwann im Lauf der nächsten Jahre dann auch wieder überschritten wird, aber bis dato jetzt noch nicht. Und sozusagen ist knapp unter dieser 2000-Euro-Grenze jetzt der 25-Gramm-Goldbarren sehr attraktiv, den jetzt einige Scheideanstalten auf den Markt gebracht haben und der sich äußerster Beliebtheit bei unseren Anlegern erfreut.
Das heißt, in 10 Jahren ist dann der 5-Gramm-Goldbarren in... Oh, jetzt, wo müsste dann der Goldpreis stehen?
Du bist sehr optimistisch. Ja, ich denke mal, in ein paar Jahren werden wir dann aber auch entsprechend den 20 Gramm Goldbarren, der dann interessant wird, beziehungsweise auf 5 bis 10 Jahre wahrscheinlich sogar der 10 Gramm Goldbarren, ne, der dann nur noch unter diese 2000 Euro Grenze fällt des anonymen Tafelgeschäfts.
Solid hat ja auch einen Wertefonds. Wie sieht es momentan da aus?
Da haben wir geringe Schwankungen gehabt. Es ist ja so, unser hauseigener Solid Wertefonds ist breit gefächert. Wir haben hier Dividendentitel, wir haben hier physisches Gold, Bitcoin, auch im Portfolio. Und durch diese erheblichen Marktbewegungen am Montag haben wir uns deutlich mit weniger Volatilität im Fahrwasser halten können. Das ist auch einer unserer USPs letztendlich, im Fonds die 100%ige Transparenz, aber auch die breite Mischung, um letztendlich auch durch so schweres Fahrwasser, wie es jetzt beispielsweise am Montag war, da ruhig zu manövrieren. Und da sind wir sehr stolz drauf und hier sind wir weiterhin optimistisch gestellt, vor allem dadurch, dass wir immer noch den Minenpart haben, die noch gar nicht von dem Aufschwung des gestiegenen Goldpreises profitiert haben, die aber richtige Cash-Cows sind, die in diesem Marktumfeld bei so hohem Goldpreis, wir stehen ja eigentlich nur 2-3% unterm Allzeithoch, auch langfristig weiterhin profitieren sollten und die sich bald auch im Kurs widerspiegeln sollte.
Ja, das bedeutet ja auch, dass sich eigentlich Gold-Digging, also alle Minen lohnen müssten, auch ist der Aufwand noch so hoch, müssen die noch so tief rein. Es müsste eigentlich nur noch offene Minen geben, keine geschlossenen mehr.
Ja, es müsste eigentlich nur noch offene. Die Produktionskosten für unser Gold liegt immer noch bei 1200 bis 1300 Dollar. Was, wenn man jetzt den jetzigen Goldpreis sieht, immer nur noch die Hälfte ist. Das heißt, die erwirtschaften horrende Gewinne schon bei einer Unze Gold und es zahlen ja auch viele Minenbetreiber mittlerweile auch Dividenden aus und sozusagen eigentlich auch von der fundamentalen Seite her weiterhin ein sehr attraktives Investment, was wir auch in unserem Fonds mit einer gewissen Beimischung spielen.
Ich bedanke mich bei Florian Müller von Solid Gold, Solid physischen Gold, Solid Fonds. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, Peter, und bis bald. Alles Gute.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Das war der Hansa Invest Podcast.